und ich ihn anschreie oder was auch immer. Also wenn ich wirklich wütend bin und dem Menschen gelingt es, mich zum Lachen zu bringen, dann ist die ganze Wut weg.
Ja, man kann nicht gleichzeitig wütend sein und lachen, ja.
Ganz genau.
Macht der
Und
Körper nicht mehr.
Lachen ist ja so eine Kleinigkeit. Also das ist so die Fähigkeit zur emotionalen Regulation. Das heißt, zuerst einmal Gefühle erkennen, akzeptieren, zulassen. Das ist vielleicht für den Mann noch etwas schwer. Trauer, weine ich halt, dann lasse ich das Gefühl zu. Ich glaube, es hat noch kein Mensch tagelang, wochenlang geweint.
Dein bestes Leben. Dein Kanal für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Eine ganz, ganz besondere Folge. Dein bestes Leben mit Roger und heute mal wieder mit mir. Ich freue mich hier bei dieser Gelegenheit, dass wir wieder zusammensitzen und über Psychoepigenetik sprechen.
Also die Freude ist ganz meinerseits, dass wir nach einer kleineren Pause uns wieder austauschen, die Klingen kreuzen. Nee, einfach mal miteinander sprechen.
Stimmen,
Und
die Stimmen kreuzen.
ich freue mich auf das Thema. Also die Psychoepigenetik ist ein großes Gebiet der Epigenetik mit vielen Einflussmöglichkeiten.
Ja, sehr gut. Das ist ja eine Kombination aus verschiedenen Forschungszweigen. Epigenetik haben wir schon mehrmals angesprochen. Geht es ja, wie wir uns darum kümmern, dass unsere Gene gesund bleiben. Psychoepigenetik, da spielt die Neurowissenschaft mit rein. Und ja, Psychologie. Und da entstehen jetzt ganz, ganz interessante Kombinationen, wenn wir diese Themen mal zusammenpacken und die verschiedenen Einflüsse berücksichtigen. Also. Ja, wie unsere psychologischen Erfahrungen epigenetische Veränderungen bewirken können. Roger, gibst du uns mal einen kurzen Überblick über das Thema, was uns da jetzt heute erwarten kann?
Gerne. Also um den Begriff oder ja, sagen wir mal, den Forschungsinhalt der Psychoepigenetik zu beschreiben, braucht es auch mal die Bestandesaufnahme vom ganzen Menschen. Und also alle unsere Gefühle, unsere Gedanken haben einen Einfluss auf unsere Genaktivität. Und wie du es schon angesprochen hast, treffen da auch neurowissenschaftliche Forschungen auf die Epigenetik, weil die Neurowissenschaft erforscht ja vor allem die Funktion unseres Gehirns. Und das Gehirn sendet natürlich tagtäglich oder nee, andersrum formuliert, minütlich oder sekündlich Tausende, Hunderttausende von Signale in den Körper und in die Zellen. Und die Epigenetik wird damit quasi moduliert oder gesteuert. Und unsere Gefühle haben eine direkte Auswirkung auf diese Signale. Und das heißt, dass wir zum Beispiel zu jeder Sekunde eben auch die Regulierung der Gene mit beeinflussen. Und wenn wir den Gedanken weiterspinnen, zum Beispiel eben auch unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können. Und das gibt uns natürlich sehr viel Macht, sehr viel Einflussmöglichkeit und sehr viel Selbstermächtigung.
Selbstermächtigung ist ein Thema, was ich sehr gerne mag und auch in den letzten Monaten mit mich beschäftige. Mich interessiert jetzt aber, was du beschrieben hast, wie werden denn diese körperlichen Vorgänge gesteuert? Also ja, das Gehirn sendet Signale. Was spielt da jetzt noch eine Rolle?
Also die Signale werden über unsere Nervenbahnen in den Körper transferiert. Und zwar gibt es zwei Nervenbahnsysteme, das periphere und das zentrale Nervensystem. Und das Nervensystem, da gehen eben dann die Signale zu unseren Organen. Und über unsere Organe werden zum Beispiel Hormone in den Körper ausgeschüttet, Neurotransmitter gelangen in die Blutkreislaufbahn und auch so zu den Organen. Und so ist es eine Interaktion. Also es ist zum Beispiel ganz faszinierend, dass auch eine sehr starke Darm-Hirn-Achse existiert. Man sagt ja auch, der Bauch bzw. der Verdauungstrakt, das sei das zweite menschliche Gehirn. Also wenn dir was auf dem Magen liegt, dann kann man davon ausgehen, dass da negative Signale aus deinem Magen Richtung Hirn hochgehen und dass das natürlich dann auch zum Beispiel Stresshormone ausschüttet oder andere Einflüsse auf die körperlichen Prozesse hat.
Ja, das ist richtig, was du beschreibst. Ja, der Bauch nimmt auch Einfluss und sendet Signale. Ich habe sogar gehört, dass es wohl so ist, 90% der Information geht eigentlich zum Gehirn und nur 10% geht vom Gehirn zum Darm. Also der Darm ist viel, viel mächtiger, als wir es uns meistens so vorstellen. Ja, dass wir denken, der Kopf sei die Schaltzentrale. Aber nee, im Herz gibt es ein neuronales Netz, was quasi mitdenkt. Im Darm gibt es ein großes neuronales Netz, was mitdenkt. Ganz viele Erfahrungen werden im Körper gespeichert, gar nicht ausschließlich im Gehirn. Werden wir aber jetzt noch ein paar Faktoren davon sehen. Fünf Bereiche hast du gesagt. Lass uns doch mal damit anfangen. Was passiert jetzt, das, was wir tagtäglich erleben? Stress, Umwelteinflüsse. Was passiert da im Körper? Oder für, und was bedeutet das für unsere Gene?
Genau. Also das ist sicher das, was wir tagtäglich erleben. Also tagtäglich sind wir den Umwelteinflüssen ausgesetzt und tagtäglich kommen Anforderungen von außen auf uns zu. Da ist sicher mal die eigene Einstellung dazu. Also ich kann immer gestresst sein, nur wenn ich schon antworten muss, wie spät das ist. Oder ich kann versuchen, mich ja, das einfach etwas normaler und entspannter anzugehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass chronischer Stress auf die DNA-Methylierung einwirkt. Und diese wiederum ist für das Stummschalten von Abschnitten in der DNA verantwortlich. Das heißt, wenn die Genexpression stattfindet, also wenn die Gene sich, die Zellen sich vermehren, dann, wenn da DNA-Stränge oder Teile der DNA stumm geschalten sind, gibt es nur noch schadhafte Zellen. So entstehen Krankheiten und das kann man eben auch sagen, chronischer Stress macht krank wegen diesem Prozess. Und bei den Umweltfaktoren, also dort ist es einfach so, dass es dort natürlich physische Faktoren gibt, wie Toxine, Gifte und so weiter, die man aufnimmt. Und natürlich auch Lärm, Sonne, das sind auch diese Einflüsse. Und die in der Regel haben die einen schnellen Einwirkung eben auf die Methylierung. Und vielleicht wichtig ist eben die Frage, wie gehe ich selber mit Stress um?
Ja, das wäre jetzt die anwendungsbezogene Frage. Ich denke jetzt gerade noch ein bisschen drüber nach. Ist es nicht immer so, dass gewisse Gene stumm geschaltet werden? Also, dass es gar nicht grundsätzlich falsch ist, sondern es ist lediglich die Frage, welche Gene werden jetzt aktiviert und was ist da die Veränderung, die dann jeweils in der Zellteilung oder im Ablesen stattfindet? Und wieso hat das einen Einfluss? Also, wieso hat das einen Einfluss, ob ich, also, ob ich jetzt entspannt durch den Tag gehe oder ob mich die Dinge, die ich erlebe, irgendwie ein bisschen belasten?
Also wieso, ist eine Frage, die du
Ja.
an jemand anderen richten musst, der das so entwickelt hat. Nein, aber das wurde einfach so, in der Forschung wurde das so gemessen und so festgestellt. Es wurde so gemessen und festgestellt, dass die Einflüsse, die uns stressen, also das Stresshormon, das Cortisol und so weiter, dass das halt im Körper die biochemischen Voraussetzungen schafft, dass die DNA-Methylierung beeinflusst wird. Und dass dort eben Sequenzen von gesunden Genen degenerieren, in Anführungszeichen, und dann eben nur noch schadhafte Kopien dieser Zellen hergestellt werden. Bei dem Abschalten von schadhaften Genen, da ist es was anderes. Also es gibt ja auch den bewussten Prozess, dass man schadhafte Gene eben stumm schalten will, also quasi ein Krebsgen, das kann man nicht kaputt machen durch irgendwelche epigenetischen Prozesse, sondern da kann man eben auch den Einfluss auf die Epigenetik vermindern, indem dass man stumm stellt. Das heißt, dass sich dieses Krebsgen dann eben auch nicht in der Zellteilung vermehrt und der Krebs so weiter wuchert und über die Wanderung der Informationen auf eine nächste Zelle übergreift und so zum Beispiel Metastasen sich im ganzen Körper verbreiten können. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Effekte, eigentlich von der gleichen Ursache ausgelöst. Einmal ist es eher schädlich, eben wenn Stress unsere Zellen frühzeitig altern lässt, chronische Krankheiten entstehen lässt. Und beim positiven Mindset, also zum Beispiel bei Entspannung, also eben gerade beim Gegenteil, bei der Meditation, bei der Einkehr in sich selbst, dort ermöglichen wir der DNA-Methylierung, dass eben schadhafte Gene nicht abgelesen werden und sich weiter verbreiten können.
Ja, bei Entspannung und Meditation habe ich mir so gemerkt von dir, dass du sagst, einfach kurz, also mach's dir leicht im Alltag, dass du so diese Momente findest. Aber bleiben wir erst einmal noch bei der Psychoepigenetik und diese Prozesse. Es gibt ja eine Phase im Menschenleben, die besonders, sage ich mal, fragil ist, wenn die Zellteilung, dass das gesund funktioniert, einen großen Einfluss hat oder einen langfristigen Einfluss. Und das ist ja im Mutterleib. Also es gibt ja ein Einfluss der vorgehenden Generation auf, ja, einen epigenetischen Einfluss auf mein Leben oder auf jedes Leben, was schon von der Mutter oder vielleicht sogar von vorherigen Generationen weitergegeben wird. Wie gehen wir damit um?
Also, das ist auch ein Teil oder ein Bereich der Psychoepigenetik, wobei es dann eben auch das Spezialgebiet der transgenerationalen Epigenetik mit einbezieht. Das sind vor allem die traumatischen Vererbungen oder Erfahrungen, die wir über Generationen weiter vererben. Das, was du jetzt angesprochen hast, die direkte Weitergabe von Mutter zum Kind, ist weiß nicht, ob man da transgenerational sagt oder ob
Mhm.
das eine Generationenweitergabe ist. Dort ist einfach der Einfluss ist wirklich erstaunlich und das hat man in Studien messen können und hat das auch belegt und bewiesen. Dass zum Beispiel eine Frau, die schwanger ist und die einen schlechten Umgang mit Stress hat, da ist dann die Präposition im Kind so, dass dieses Kind in der Regel auch einen schlechten Umgang mit Stress haben wird. Also sehr stressanfällig sein wird, dass er vielleicht sogar schon Veranlagung für gewisse chronische Krankheiten in sich trägt. Und wie du es gesagt hast, meine, vor allem im Embryostadium, da ist natürlich die Zellteilung extrem vielfältig. Also im Wachstum vom Embryo zum, oder sagen wir ja, im Embryophase, da haben wir das Gefühl, wir sind ja noch sehr klein. Am Anfang sind wir zwei oder eine Zelle, eine Eizelle und ein Sperma. Und aus dem entsteht dann das Föten und der Embryo und da ist die Entwicklung sehr groß. Und da ist natürlich jede Einwirkung von außen ist da natürlich sehr entscheidend. Und das hat auch eine Auswirkung, zum Beispiel, wenn sich die Mutter mangelernährt. Also wenn ihr Nährstoffe fehlen in der Nahrung, hat das häufig auch eine Auswirkung auf die zelluläre Ebene ihres Föten.
Und kann man das sagen? Du hast das jetzt beschrieben. Also gut, gesunder Umgang mit Stress stelle ich mir jetzt nicht vor, dass das etwas ist, was über die Gene vererbt wird. Also das ist ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist etwas, was über die Entziehung sozusagen vermittelt wird oder über, ja, also quasi die Prägung in der Kindheit. Aber es gibt auch einen Einfluss vielleicht in hinsichtlich Gedankensätze, Glaubenssätze, Denkmuster, Konditionierungen, die über Generationen vererbt werden. Kann man das so sagen?
Also dort, ich glaube, das, was du jetzt ansprichst, da hat für mich, haben sich für mich so zwei Teile aufgetan. Das eine ist die direkte Weitergabe. Also die funktioniert halt wirklich so, wenn die Mutter gestresst ist, wenn dort Stresshormone in ihrem Blut sind, ihre Nervenzellen Impulse weitergeben, die in ihren Organen Ausschüttungen von Hormonen auslösen, Stresshormone auslösen, dann kommt das natürlich das Föten über die Nabelschnur direkt als Nahrung mit in seine Genexpression quasi übertragen. Also so ist die Weitergabe des unmittelbar erlebten Stresses der Mutter auf das Kind sehr einfach verständlich. Auch die Weitergabe von einem Mangel, also wenn sie Mangel an Vitaminen, Mangel an Nährstoffen hat, dann beeinträchtigt das das Kind direkt über die Weitergabe in der Nabelschnur. Und das andere, was du ansprichst, das ist etwas, was mit dem Quantenfeld, mit der Quantenphysik dann auch erklärt wird. Und da wird es halt nun wirklich relativ schwierig und sehr speziell. Ich versuche es mal wirklich einfach zu halten. Die DNA, die ist ja extrem lang und das ist extrem kompliziert. Und wir haben DNA-Veränderungen in uns, in unserem Erbgut, das wir übernehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf ein ganz klassisches Beispiel und zwar auf das Beispiel des Traumas des Zweiten Weltkriegs. Und da ist für viele Deutschen war das ja auch ein Erlebnis, womit sehr viel Schuld belastet war, weil viele wollten das wahrscheinlich gar nicht Krieg mit der ganzen Welt haben, aber haben das jahrelang erlebt und haben dann auch Angst gehabt um ihr eigenes Leben und so weiter, mussten in den Krieg. Man im Krieg da tötet wahrscheinlich der wenig, also die wenigsten Menschen töten im Krieg gerne einen anderen, aber im Krieg geht es um dein eigenes Überleben. Aber das verändert natürlich in deinem Gedanken, also wenn du dort bist, so viel und das gibst du dann in deinem Erbgut weiter und der Nachkomme hat diese Präposition, dieses Erbgut, diese Erfahrung, ohne sie selbst gemacht zu haben. Und das ist dann eben auch das, was man wirklich auch wissenschaftlich erforscht hat und in Studien nachweisen konnten, dass das so ist. Aber meine, wenn du was beweisen kannst und was feststellen kannst, also wenn es erkannt ist, dann liegt es ja an dir, das zu verändern. Und deshalb gibt es auch Traumaarbeit, systemische Arbeit. Also da stellt man zum Beispiel ebenso Familienkonstellationen auf, versucht tief in diese Gefühle einzutauchen und wie wir vorher schon gehört haben, verändern ja Gefühle auch chemische Prozesse. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Genetik habe, die an diesem Punkt eine Veranlagung hat, nicht unbedingt depressiv, aber einfach Schuld mit mir zu tragen, sich nicht richtig zu, sagen wir mal, zu erblühen, aufzublühen, selbstbewusst zu sein, dann kann ich natürlich durch mein aktives Verhalten im Hier und Heute geschriebene Dinge in meinen Genen von früher, also die vererbten Dinge, versuchen zu verändern. Und das funktioniert. Also das ist die erfolgreiche Traumaarbeit. Und wenn ich so die biochemische Voraussetzung in meinen Genen versuche umzuschreiben oder beziehungsweise dann eben auch halt einfach, wie es abgelesen wird, das zu verändern, dann schaffe ich ja eine nachhaltige Veränderung für die Zukunft. Und da kommt dann eben auch Verstandesarbeit mit ins Spiel. Also, dass man zum Beispiel lösungsorientiertes Coaching macht, also dass man die Denkmuster, die man aktiv aus dieser Veranlagung sich selber gegeben hat, sich selber quasi wie konditioniert hat, dass man dann an denen arbeitet, dass man die erstens mal erkennt, akzeptiert und dann auch integriert. Also da ist auch NLP sehr wichtig mit dem Umschreiben. Ich sage nicht mit dem Löschen von Glaubenssätzen, aber mit dem Umschreiben von Glaubenssätzen. Und dem Ganzen, das sagt man, das ist so ein Komplementieren. Also das ist so diese Gefühle, die in diesen Schuldgefühlen, dass man die eben einfach akzeptiert, dass sie da sind, dass man sie an den richtigen Ort packt. Also es ist nicht eine Schuld, die ich verursacht habe. Es ist ein Gefühl, das aus mir kommt. Ich akzeptiere das. Ich umarme das, bildlich gesprochen, und ich gehe damit im Frieden. Und dann ist die Ausgangslage geschaffen, dass Handlungen im Heute deine Zukunft nicht mehr negativ belasten. Und das ist das Ziel der Traumaarbeit.
Okay, also zunächst mal, Gefühle sind auf der physischen Ebene Chemie, also Botenstoffe, chemische Substanzen im Körper. Und wir interpretieren das oder wir empfinden das, wir beschreiben das mit Worten, die irgendwie, wir nennen das Gefühl. Und das hat jetzt Einfluss, ja, auf Organe, auf alles im Körper, aber tatsächlich auch auf Zellebene und auf die DNA. Und wir sind aber dem nicht ausgeliefert. Also manchmal denkt man ja so, die Gefühle, die kommen und gehen und man kann gar nichts tun. Aber du hast ja jetzt einen Prozess kurz angerissen, zu sagen, hey, übernimm Verantwortung und wir können da Schritt für Schritt eine Veränderung einleiten. Dieses ja, Gedankenprogramm, was immer so unbewusst abläuft, das eventuell zu verändern, sodass auch so die tägliche Interpretation, ja, so abläuft, dass es uns dienlich ist und dass es vielleicht auch sich auf den Körper gut auswirkt, was wir denken. Ja.
Ja, also das ist so die Fähigkeit zur emotionalen Regulation. Das heißt, zuerst einmal Gefühle erkennen, akzeptieren, zulassen. Das ist vielleicht für den Mann noch etwas schwer. Trauer. Weine ich halt, dann lasse ich das Gefühl zu. Ich glaube, es hat noch kein Mensch tagelang, wochenlang geweint. Also irgendwann ist das Gefühl hat man durchlebt. Und es löst sich dann auf, es wird dann weniger schwer. Also wenn ich jetzt die Trauer immer wegschiebe, dann wird das ja dort immer mehr Energie. Und was du schon gesagt hast, das stimmt. Also man kann Gefühlsblockaden biochemisch messen. Das ist ein Energiestau im Körper. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Staudamm und dort kommen immer die Gefühle der Trauer, der Trauer, der Trauer. Und dann entweder überläuft dann der Damm irgendwann oder es kollabiert und der Damm bricht ein und alles Wasser, alle Gefühle strömen aus. Oder es gibt so wie, dass es überschwappt. Das sind dann so die Explosionen. Das sind dann die unberechenbaren Emotionen, dass man Wut oder ja, einfach emotionale Ausbrüche erlebt. Das ist wirklich auch biochemisch messbar. Das heißt, die Gefühle zulassen, wenn sie da sind. Dann ist es natürlich so, ich kann mich immer entscheiden, auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die negativen Dinge? Die Dinge, die schlecht laufen, die Dinge, von denen ich Angst habe, oder versuche ich, die Angst auszuhalten, also sie nicht wegzustoßen und dann mir eine Strategie zu geben, wie ich gegen diese Angst ankomme. Und meistens ist es ja so, ein Problem, das ist scheinbar immer unüberwindbar. Und wenn ich dann es schaffe, einmal nur den ersten Schritt zur Lösung zu definieren und diesen dann wirklich bewusst gehe, dann sehe ich in der Regel, oh, ich bin schon meistens fast über das Problem hinweg. Also es wird dann alles viel kleiner, wenn man es wirklich mal angeht. Und das heißt eben auch, wenn ich Gefühle zulasse, dann werden sie plötzlich gar nicht mehr so überwältigend. Das ist zum Beispiel auch ein ganz kleines Beispiel, dass das vielleicht so für jeden nachvollziehbar macht ist, wenn ich wütend bin auf einen Menschen und ich ihn anschreie oder was auch immer. Also wenn ich wirklich wütend bin. Und dem Menschen gelingt es, mich zum Lachen zu bringen, dann ist die ganze Wut weg.
Ja, man kann nicht gleichzeitig wütend sein und lachen, ja.
Ganz genau.
Macht der
Und
Körper nicht mit.
Lachen ist ja so eine Kleinigkeit. Und also wenn nur schon so eine Kleinigkeit das große Gefühl von Wut und Ärger und so wegbringt, dann können es deine Gedanken auch. Und dann kann es dein bewusster Entscheid eben auch.
Ja, beziehungsweise manchmal braucht man die Entscheidung, dass ich die Hilfe des Körpers nehme, oder? Also das ist
Ja,
so,
ja.
ich habe jetzt ja hauptsächlich anhand der Erziehung meiner Kinder gelernt, aber so ein starres Gehirn, das passiert 4-Jährigen, ja, wo ich kann jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr sehen, bringe ich in Bewegung, indem ich den Körper in Bewegung bringe.
Sehr
Ja.
gut, ja.
Und das kann ich für mich selbst nutzen. Und ich denke, oh, ich sehe gerade überhaupt keine andere Möglichkeit. Ha, ich brauche jetzt mal Bewegung und dann kommt auch mein Denken wieder in Bewegung und dann kommen wieder andere Wege in mein Gehirn so. Ja.
Ja,
Also.
also wenn ich vielleicht da ganz kurz was einfügen darf, also finde ich einen sehr guten Einwand, weil das geht auch so vielleicht etwas zurück noch auf den Punkt, wo wir über den Stress und über die Umweltgifte und so geredet haben. Also da gibt es ja dann mal die Frage, wie kann ich mich dagegen wehren? Und da gibt es eben Entspannungstechniken. Und eine ganz wichtige Geschichte, vor allem was so mentale Stresssituationen anbelangt, ist für mich auch die Bewegung. Ob das jetzt eine aktive Höchstleistung in Anführungszeichen ist im Sport oder ob das eine bewusste Wahrnehmung und Achtsamkeit der Natur. In der Regel in der normalen Natur, also normalen, in der nicht vom Menschen gestalteten Natur, ist eigentlich alles im Einklang. Und wenn es dir gelingt, diese Harmonie aufzunehmen, diese Harmonie, die überträgt sich dann natürlich direkt als positiver Umwelteinfluss auf deine Emotionen. Und wenn du dann diese positiven Emotionen hast, dann werden positive Hormone ausgeschüttet, dann bekommen die Nervenbahnen positive Informationen, die sie an die Organe weitergeben. Also so ist der direkte kausale Zusammenhang. Also ich finde das eine ganz wichtige Geschichte, dass man, also wie zum Beispiel, also wie auch das Atmen ist so die zweite Geschichte. Zehnmal tief einzuatmen und alles ist viel weniger schlimm und entspannter. Oder eben auch mal um den Block herumzugehen und dann wieder zurückzukommen. Dann hat man so wie einen neuen Blick. Und der Körper hat dann wirklich, das kann man dann auch messen, der hat sich biochemisch verändert in dieser Auszeit und das entspannt die Situation. Also das ist eine gute Geschichte, dass nicht nur das Mindset den Körper verändert, auch Körperarbeit kann dein Mindset verändern. Ja.
Ja, es ist eine sehr vielfältige Wechselwirkung zwischen unserem Denken und unserem Körper, zwischen Geist, Seele und Körper. Und ich habe jetzt schon gehört, also Psychohygiene beinhaltet verschiedene Aspekte. Bewegung, Ruhe, vermutlich spielt Ernährung auch eine Rolle, werden wir jetzt heute nicht so sehr vertiefen, aber in anderen Folgen haben wir schon drüber geredet. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Bereich und das sind Beziehungen, ja, das
Genau.
soziale Miteinander, das von der Kindheit beginnend, aber auch im Erwachsenenalter, also in jedem Alter können wir da noch sehr viel Einfluss nehmen auf unser Wohlbefinden und auf das Wohlbefinden der anderen, weil es ja in Wechselwirkung passiert. Wo würdest du da als erstes einen Schwerpunkt setzen, wie wir damit umgehen?
Den Bereich, den du jetzt da ansprichst, den haben wir ja eigentlich auch in der Sozioepigenetik. Und da haben wir ja schon eine sehr interessante Folge miteinander aufgenommen. Dort, das ist dann die längere Erklärung, was ich jetzt vielleicht etwas kürzer versuche zu formulieren. Biochemisch hat der Umgang oder die haben die Beziehungen, vor allem auch in der Kindheit, wie du angesprochen hast, oder auch die Erwachsenenbeziehung, haben biochemisch eine Einwirkung auf die Telomere. Die Telomere, das sind die Endstücke der Chromosomen in jeder Zelle. Und da hat Forschung ergeben, dass wenn wir harmonische Beziehungen haben in der Kindheit und im Erwachsenensein, dann nutzen sich diese Telomere, diese Endstücke weniger schnell ab. Da ist ein Enzym, das Telomerase, dafür verantwortlich, dass sich diese Endstücke länger erhalten. Das heißt, bei der Zellexpansion bzw. bei der Zellreproduktion entstehen weniger schnell schadhafte Zellen. Und das verlangsamt hauptsächlich den Alterungsprozess. Und deshalb sage ich, oder sagt man auch in der Sozioepigenetik, wenn zum Beispiel bei einem Mann in der Regel, wenn der Beruf wegfällt, die sozialen Beziehungen automatisch weniger werden, ist es für ihn sehr wichtig, dass er sich ein neues soziales Netz aufbaut. Und da geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität der Beziehungen. Dass die dann einfach wirklich, dass man sich da eingebettet fühlt, dass man auch das Gefühl hat, wenn ich Probleme habe, da kann ich mich äußern, da werde ich verstanden. Also das ist vor allem eher etwas anspruchsvoll für Männer ab einem gewissen Alter, wenn so die Kumpelei und so weiter, wenn das wegfällt. Und der zweite Aspekt, den hast du auch angesprochen, das ist natürlich in der Kindheit. Also in der Kindheit, das weißt du natürlich als Vater noch viel, viel genauer in der menschlichen Anwendung, dass natürlich Geborgenheit in den Kindern sehr viel auslöst. Also wenn ein Kind sich geborgen und verstanden und getragen fühlt, dann blüht es in der Regel auf. Und das macht es nicht nur mental, aber weil es das mental macht, macht es eben auch diesen Aufblühungsprozess biochemisch. Und das wirkt sich dann direkt auf den Körper dieser Kinder aus. Also man hat schon festgestellt, dass auch die Telomere sich natürlich auch schon im Kindesalter beginnen abzunutzen und dass vertrauensvolle Beziehungen in der Regel zu den Eltern, Geschwistern, später wird dann der Kreis größer, wenn Freundschaften entstehen und wenn die Schule und andere Dinge da sind. Aber wenn die Beziehungen dort vertrauensvoll sind, dann nutzen sich auch im jungen Alter die Gene weniger schnell ab. Und das heißt, ein Kind altert auch dort weniger schnell. Also das biologische Alter eines glücklichen Kinds ist in der Regel tiefer, weder ein Kind, das traurig ist, gestresst ist, oft gemobbt wird. Also oft ist es ja auch dann auch so, ja, es kommt mir jetzt gerade so das Bild in den Kopf, vom etwas übergewichtigen Kind. Da sagt man sich ja, man isst sich dann so ein Panzer als Schutz an. Frustessen ist so ein Stichwort. Das hat viel mit den Beziehungen zu tun. Also wenn ich quasi die Liebe nur von den Nahrungsmitteln bekomme, dann widme ich mich denen. Wenn ich die Liebe von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, von anderen Menschen bekomme, dann bin ich offen, dann bin ich freundlich auch in der Regel zu diesen Menschen. Das ist natürlich dann auch eine Interaktion. Und das ist wirklich wichtig, dass man Kinder versucht, diesen Halt, diese Sicherheit zu geben, also weniger nur zu erziehen und bestrafen, lieber zu fördern, begleiten und ermöglichen. Und als älterer Mensch ist es gut, wenn man nicht stur ist, wenn man offen bleibt, wenn man freundlich ist. Also wenn ich freundlich auf einen Menschen zugehe, dann bekomme ich selten eine Ohrfeige. Also ja, genau.
Ja, da spielen auch, du hast jetzt das bildhaft beschrieben, da spielen ja die Hormone eine ganz, ganz große Rolle, dass wir unterschiedliche Glückshormone haben, unterschiedliche Langzeitwirkungen im Körper. Ne? Oxytocin ist das, was in der Beziehung eben entstehen kann. Wir brauchen dafür andere Menschen, das können wir uns alleine gar nicht
Nein.
machen. Wir brauchen Hautkontakt, wir brauchen körperliche Nähe und das Oxytocin ist so, ja. Gesund einfach
Ja.
für viele Prozesse im Körper. Ne? Und wenn uns das fehlt, dann suchen wir einen Ersatz. Dann suchen wir irgendwie
Richtig.
schnelle Endorphine. Und
Genau.
ob das jetzt durch die Schokolade kommt oder durch die Medien, wo man ja auch dann irgendwie ein Stück weit sich einen Ersatz sucht, und trotzdem wirkt das nicht so beruhigend, ja, und entspannend.
Eigentlich jedes Suchtverhalten ist da mit angesprochen. Also ein Suchtverhalten entsteht meistens aus einem Mangel. Und mit diesem Suchtverhalten werden gewisse Rezeptoren angesprochen. Und wenn ich dann dort quasi eben dann die Ausschüttung der Glückshormone oder der unterschiedlichen Glückshormone erreiche, dann werde ich das immer wieder machen. Und umso härter dann die Substanzen werden, also wenn man da in Richtung Drogen dann geht, umso extremer werden die Unterschiede oder die Botenstoffe, die im Hirn angesprochen werden, umso extremer wird dann auch der Mangel nach diesem Gefühl. Also umso größer wird dann der Druck, immer wieder dieses Rauschgefühl zu haben. Und deshalb ist es ja meiner Meinung nach schwierig, wenn ich sage, ich will alles etwas ausprobieren und so, weil aus dem Ausprobieren wird schnell ja, ein Gefühl, dass man dann wirklich, meistens ist eine Drogenentzugstherapie ein langfristiger Prozess. Und wie beim Alkoholiker gibt es dann halt eben eine gewisse Grundpräposition im Körper. Also wenn ein trockener Alkoholiker wieder trinkt, ist die Rückfallgefahr sehr groß, viel größer, weder dass das Suchtanfangspotenzial ist. Das beweist dann eben auch, dass chemische Veränderungen, dass die nachhaltige Prozesse auslösen, dass die nachhaltig die Methylierung verändern, dass die nachhaltig die histonale Modifikation verändert. Das heißt, wie Fettsäuren und die Proteine anhaftet und wie die dann über die Zellmembranen in die Zellen reinkommt. Also, man eben, der Körper ist ein Phänomen und da ist darauf zu achten. Wir geben Hinweise, wir versuchen das ein wenig zu erklären und du hast das vorher gut beschrieben, genau.
Ja, also zum gepflegten Älterwerden oder zum gesunden Älterwerden, ja, die Gesundheits- und Lebensspanne möglichst nah anzugleichen. Da haben wir jetzt den Körper, den wir pflegen, da haben wir jetzt Beziehungen, die wir pflegen, aber da haben wir ja noch einen Aspekt, dass wir sagen, auch unsere Gedächtnisleistung möchten wir eigentlich möglichst lange erhalten und ja, denken können, noch etwas lernen, mir etwas merken können. Das ist ja, wenn das irgendwann wegfällt oder schwieriger wird, ist ja auch eine große Beeinträchtigung. Wie können wir dazu beitragen, dass dieser Aspekt ja unterstützt wird?
Also, das ist richtig, dass das im Alter natürlich durch das Wegfallen, sagen wir mal, der normalen beruflichen Gedankensleistung, dass das natürlich dort automatisch weniger wird. Ich würde aber vielleicht noch ganz wenig vorher ansetzen, und zwar bei den kognitiven Prozessen in der Kindheit, also wenn ich was lerne. Da ist es natürlich so, dass die Neurowissenschaft da ganz klar weiß, wie synaptische Verbindungen im Hirn entstehen. Und wenn ich zum Beispiel etwas oft übe, ich mag mich sehr gut an eine Aussage von dir erinnern in einem anderen Video. Wenn ich den gleichen Schlag tausendmal übe, ist er viel effizienter, wenn ich tausend verschiedene Schläge übe. Also für einen Kampfsportartler, der wird dir da recht geben. Es ist bei allem so. Also weil die synaptische Verbindung, umso öfter ich was mache, umso öfter ich einen Gedankenprozess durchspiele, umso breiter wird diese Verbindung, umso eher irrt oder findet ein Auto, das so ziellos im Kopf herumfährt und umherirrt, findet auf diese Autobahn der Synapsen und der Gedanke wird dann sowas wie eine bewusste, abgespeicherte Erinnerung, wie wir was gelernt haben, wie wir Sprachen lernen und so weiter. So funktioniert das und das ist bei der Gedächtnisbildung ist es eigentlich noch sehr spannend. Und zwar hat man herausgefunden, dass jemand, der vor einer Prüfung die ganze Nacht durch lernt, und dann zur Prüfung geht, der schneidet oft viel schlechter ab als derjenige, der am Abend um 8 sagt, gut, ich habe genug gelernt, ich gehe jetzt schlafen. Weil im Schlaf ordnet das Gehirn das Gelesene, das Gelernte, die Strukturen werden verfestigt. Das ist mal das, was im Körper, also im Hirn physisch stattgefunden hat. Neben dem, dass, wenn ich ausgeschlafen bin, in der Regel ich mehr Energie habe, aufmerksamer bin, auch schneller denken mag und so weiter, weder wenn ich übermüdet bin. Also ein kleiner Tipp, wenn wir was Wichtiges vorhaben, beschäftige dich damit, bereite dich darauf vor, aber es gibt irgendwann mal einen Zeitpunkt, da muss man es ruhen lassen und dann geht man dann in die Anforderung rein. Und was ich auch noch sehr spannend fand, ist, du kannst über die Mindset-Arbeit oder über die Achtsamkeit, über den Fokus deiner Gedanken, über das positive Denken, kannst du unheimliche Dinge machen im Außen. Und zwar hat man das gemessen und nicht nur einmal, sondern oft hat man diese Studie gemacht. Wie wirkt sich körperliches Training auf die Muskelkraft aus? Und wie wirkt sich das aus, wenn ich nur daran denke, dass ich körperliches Training mache? Und wie wirkt sich das aus, gar nichts zu machen? Also da waren so quasi wie drei Probandengruppen und eben die einen haben trainiert nach guten Maßstäben und Vorgaben, die anderen haben nur daran gedacht zu trainieren und die dritten haben nichts gemacht. Die, die nichts gemacht haben, die hatten die Quittung schnell. Und diejenigen, die nur daran gedacht haben, bei denen war die Abweichung gegenüber denen, die wirklich trainiert haben, ganz minim. Also es war dort schon eine signifikante Leistungsverbesserung festzustellen, nur über die Gedanken. Was mir jetzt nicht ganz, oder wo ich nicht ganz genau darüber weiß, ist zum Beispiel die körperliche Veränderung, die ein Training ja hat. Also mehr Muskel, Fettabbau und so weiter. Ob das quasi den gleichen Umfang hatte, was aber wissenschaftlich gemessen wurde und wahrscheinlich eben auch nicht einen subjektiven Eindruck, sondern wirklich messbar war, das war die Kraftleistung. Und die Kraftleistung hat, auch wenn ich nur ans Trainieren denke, zugenommen und ich konnte mir dann den einen oder anderen Gang ins Gym ersparen. Also, das fand ich einfach eine Studie, die ist mir geblieben, die hat bei mir eine synaptische Autobahn hinterlassen in meinem Gehirn. Deshalb, wenn ich darüber rede, wird diese Erinnerung immer abgerufen. Auf deine Frage zu kommen, wenn wir im Alter fähig sind, uns auf neue Dinge einzulassen, immer wieder neue Dinge zu lernen, dann sind wir im kognitiven Prozess aktiv. Dann ist das auch eben positiv für unser Gehirn. Das ist nicht eins zu eins ein Mittel gegen Alzheimer oder so, aber es ist sicher eine gute Geschichte, das so zu machen. Und gegen Alzheimer gibt es Lebensmittel, die da die Proteinablagerung im Gehirn etwas abmildern und so weiter. Also man ist da auch nicht dem Schicksal einfach so überliefert.
Was du beschrieben hast, ist ja etwas, was Profisportler sehr bewusst nutzen.
Genau.
Dass, die haben natürlich extra Trainer, die mit ihnen genau das üben,
Ja.
dass sie sich die Ausführung ihrer Übung exakt vorstellen. Und dass es dann in dem Moment noch besser funktioniert, wenn man es oft genug einfach nur im Kopf durchgespielt hat.
Und das ist wirklich faszinierend. Also, weil das ist ja ein Gedankenbild, also etwas, was im Kopf drin stattfindet. Und das überträgt sich über die Signale, die dann schon passieren, auf die Muskeln, auf den Körper. Also, das sind ja Bilder, die wir alle kennen. Wenn wir zum Beispiel einen Skifahrer bei einem Slalom, die stehen ja meistens oben am Start und machen dann so und fahren quasi den Slalom schon durch. Oder was mir auch aufgefallen ist noch, zum Beispiel so Turmspringer bei der Olympiade im Sommer sieht man das oft. Die vom 10 Meter, die drehen sich ja 7000 Mal um die eigene Achse und Schrauben und Salto und so weiter, die machen diesen Sprung im Geist schon eins zu eins durch. Die wissen dann, wenn sie die Augen schließen oder wenn sie die Augen offen haben, aber die sehen ja nichts. Also meine, wenn du da in der Luft herumwirbelst, dann weißt du ja gar nicht, was oben und unten ist. Aber trotzdem wissen die im Prozess, wann sie denn die Landung oder das Eintauchen ins Wasser auslösen müssen. Und das ist die gedankliche Leistung und die Gedanken übertragen sich auf die Muskeln und auf den Körper.
Auch zu dem anderen, was du angesprochen hast, zu dem Alzheimer, gibt es wohl auch eine Studie bei Nonnen oder mit Personen, die im Kloster leben, die so einen ganz routinierten Tagesablauf haben, die natürlich Meditation, Gebetszeiten drin haben, die aber auch immer wieder dieselben Schritte machen. Da kann sein, dass das Gehirn aussieht wie ein Alzheimer-Gehirn und die merken es gar nicht. Also,
Ja.
dass die Symptome einfach viel weniger sind,
Ja.
weil nicht ständig die Anforderung ist, ich muss jetzt was Neues ausprobieren. Das schafft dann so ein Alzheimer-Gehirn nicht mehr.
Nein.
Aber das zu tun, was ich schon immer getan habe, das geht weiter, das geht weiter. Da kann ich problemlos durch meinen Tagesablauf durchgehen. Ich glaube, es ist eine Ermutigung für uns, dass wir so Routinen ganz bewusst uns wählen, die uns dienlich sind. Und das
So.
auch, ja, für die
Wenn ich da vielleicht ganz
Gedankenförderung.
kurz, also weil
Ja.
da habe ich jetzt gerade zwei Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, vielleicht, also ich finde es in Anführungszeichen, wobei ich möchte da überhaupt niemandem zu nachtreten, weil das ist ja auch die Yogi und so weiter, die praktizieren das ja auch. Die machen ja eigentlich faktisch immer dasselbe oder sie reduzieren ihre Routinen auf das Wesentliche. Und du hast jetzt die Dinge, den Tagesablauf einer Nonne beschrieben. Ich finde natürlich, als Mensch in der Freiheit, im Prozess, im Leben, da habe ich natürlich einen anderen Anspruch. Ich möchte möglichst viel erleben. Ich möchte möglichst aktiv sein. Also deshalb gibt es aber beide Dinge, finde ich wirklich sehr wichtig und interessant, dass du das sagst. Also das eine, die Routine verhindert, dass unser Körper oder unser Kopf etwas machen muss, was er nicht mehr kann oder sich nicht gewohnt ist. Aber das andere ist auch das Aber deshalb, umso mehr ich in der Aktivität bin, und da ist eben auch ganz erstaunlich, die Meditation. Also die Einkehr ins Innere, das hat man auch wissenschaftlich messen können. Die Hirnströme sind dann viel angeregter, weder wenn ich, keine Ahnung, eine Computerleistung von meinem Kopf oder von meinem Gehirn erwarte. Also in der Ruhe, im Einkehren zu sich selbst, bekommt unser Gehirn so viel Energie, die Schwingung geht so hoch, dass das ist natürlich, also das ist ein super Training. Wie? Ich kann Muskeln aufbauen, wenn ich nur daran denke. Und ich kann Synapsen bilden, wenn ich nur achtsam bin und meditiere. Also ich hoffe, ich habe es dir nicht widersprochen oder du empfindest das auch so. Ich finde einfach, es gibt so wie zwei Effekte. Also der eine Effekt ist, in der Vertrautheit, in der Routine kann ich wahrscheinlich auch so wie eine spirituelle Erleuchtung erfahren. Also ja, aber ich kann es eben auch auf der anderen Seite und ich greife dort auch auf Mechanismen zurück, die spirituelle Praxen sind. Also über das Meditieren, über das Üben, über die Achtsamkeit. So hat das eben dieselbe Ursache. Ja.
Unsere Vorfahren hatten viel mehr meditative Tätigkeiten in ihrem Alltag. Wenn ich jetzt irgendwie Getreide tresche oder wenn ich irgendwas sticke
Ja.
oder Holz hacke oder so, das sind so Tätigkeiten, die es dem Gehirn erleichtern, in einen eigentlich meditativen, in einen Alpha-Zustand zu geraten. Und wir sind ganz viel gefordert. Wir müssen denken, denken, denken. So. Und dann, deswegen brauchen wir vielleicht öfter die Erinnerung bewusst, nimm dir Zeit für Meditation, für Ruhe. Und ob man das mit irgendetwas verbindet, was man mit den Fingern hat, einen Rosenkranz in der Hand hat oder etwas anderes, oder ob man das in der Natur macht, das darf ja jeder ein Stück weit für sich den geeigneten Ort finden. Und du ermutigst immer wieder dazu und ich bin da ganz deiner Meinung. Ich erlebe das auch als sehr förderlich, und die Studien bestätigen das. Und das hast du jetzt gerade nochmal deutlich gemacht. Ja, Psychoepigenetik ist ein faszinierendes Feld. Man kann sicherlich an vielen Stellen noch tiefer graben, aber wir haben jetzt mal einen Überblick bekommen, ja, wie die biologischen Mechanismen und psychologischen Erfahrungen zusammenspielen und was es da für Verbindungen gibt und was das auch für langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit und unser Wohlbefinden haben kann. Danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke, was du uns gewährt hast. Ich danke allen Zuhörern und Zuschauern für jedes Like, was unseren Kanal unterstützt, für die Kommentare, was habt ihr noch für Fragen, was habt ihr vielleicht an eigenen Erfahrungen und natürlich abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Roger.
Ich danke dir fürs Gespräch, war wieder sehr erbauend. Ich danke den Zuseherinnen und den Zusehern für ihr Dabeisein. Und ich freue mich auf unser nächstes Zusammensein, weil das war auch wieder so wie ein Türöffnen. Jetzt ist der Raum frei für weitere Gespräche.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Kanal und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.